Gut. Ich persönlich habe es wie schon lange nicht mehr genossen, hier zu sein, mit euch Gottesdienst zu feiern. Es ist einfach etwas ganz, ganz anderes. Euch zu hören, mit euch zu singen. Es ist wie wenn ein verdorrter Baum wieder anfängt, Blätter zu treiben, so fühle ich mich heute Morgen. Und ich hoffe, das kommt auch irgendwie rüber. Einsamkeit ist nicht zuletzt wegen der Menschen, die in den Altersheimen sind und denen der Zugang zu ihren Verwandten verwehrt worden ist, und die unter diesem Kontaktentzug massiv leiden, durch die Medien gegangen. Aber kennen nur Sie die Einsamkeit? Jeder Sechste fühlt sich in der Corona-Krise einsam, sagt der Spiegel. Jeder Sechste. Was kann ich tun, wenn ich mich einsam und allein fühle? Fragte die Berliner Zeitung. Albert Mohler, mein Lieblingspodcaster, der erzählte von Amerika. In Amerika ist ja manches anders. Da wird noch viel mehr Telefonwerbung gemacht. Da ist wohl mehr erlaubt wie bei uns. Also und da ist so, die Telefon Verkaufsgesellschaft, also die Gesellschaften, die übers Telefon Zeugs verkaufen, die haben, da sagen die, die Leute sind so froh, dass wir sie anrufen. Ja, die sind so froh und die Gespräche, die gehen lange. Und die Leute schütten ihr Herz aus, diesen Leuten, die sie nicht kennen, nur um eine menschliche Stimme zu hören. Das muss man sich mal geben. Oft sind natürlich diese Gespräche dann trotzdem ergebnislos für die Verkäufer, aber für den, der die Stimme gehört hat und ein bisschen Konversation betreiben konnte, war das ein Stück Erlösung aus seiner Einsamkeit. Ich denke, insbesondere die Alleinstehenden können von dieser Sache durchaus ein heftiges Lied singen. Wenn man tagelang niemanden zu Gesicht bekommt, dann ist das Mitteilungsbedürfnis, das Kommunikationsbedürfnis fast uferlos. Man hat das Gefühl, man will einfach nur noch erzählen. Jeder dritte Single fühlt sich in Corona-Krise einsam, vermeldete das Redaktionsnetzwerk. Ja, da ist es noch mehr. Und ich habe ja eine Schnellumfrage mit euch gemacht letzte Woche und ich danke allen, die sich aktiv daran beteiligt haben. Manche haben es mitbekommen von euch. Und da war die Frage, auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr beschäftigt das Thema Einsamkeit erstens dich und zweitens deine Umwelt? Ja, was beobachtest du bei deiner Umwelt? Was denkt ihr, wie sind die Zahlen ausgefallen? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie war es für euch im Durchschnitt? Ja, nehmen wir mal den Durchschnitt, wie war da der Durchschnittswert? Was würdet ihr sagen? 8, 4, 2, 4, 5, 3. Also wir kriegen fast alles hin, ja. Aber Tatsache ist, es war 2,3. Nur. Ja. Für manche war das überhaupt kein Thema, für manche war es effektiv ein existenzielles Thema. Wir hatten, glaube ich, um die 22, 23. Also ihr hättet alle mit. Es tut mir leid, wenn ich manche nicht erreicht habe. Ich habe einfach mal schnell per WhatsApp alle Gemeindeglieder, die bei WhatsApp sind, angeschrieben und viele von euch haben geantwortet. Bei der Umwelt sind die Zahlen anders. Da sind es 5,9. Ja, also da ist ganz deutlich, eure Einschätzung, wie es eurer Umwelt geht mit dem Thema Einsamkeit, ist deutlich eine andere. Verteilen tut sich das so, das sieht man hier. Also da hat es ein paar Ausreißer nach oben bei 10, bei der Umwelt und auch natürlich bei einzelnen von uns, die fühlen die Einsamkeit oder denen macht die Einsamkeit viel Gedanken. Was es heißt, dass jemand sich stark damit befasst oder dass das für ihn wichtig ist, das Thema, sagt noch nicht, ob er jetzt besonders darunter leidet. Das ist mir bei einer Wortmeldung dann bewusst geworden und ich dachte, diese Wortmeldung, die lese ich euch vor, namenlos. Ich will ja die Identität desjenigen nicht verraten. Aber da hat jemand geschrieben, was ich am interessantesten finde, dass viele Menschen unter Einsamkeit leiden. Aber gleichermaßen sehne ich oft nach Einsamkeit. Da bei uns immer etwas los ist, so geht es vielen Müttern, die ich gesprochen habe. Auch das ist im Prinzip eine Seite von der Zeit, in der wir leben, von der Situation, in der sich viele befinden. Man kann im Prinzip dem anderen gar nicht entfliehen. Man hockt aufeinander wie die Heringe und würde sich wünschen, man könnte mal ein bisschen Einsamkeit oder Alleinsein genießen. Wie sieht es nun für die nächste Zukunft aus? Dieses Bild, was wir heute Morgen haben, wo hier ihr alle, die ihr nicht zu einem Haushalt gehört, vereinzelt sitzt, wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch Realität bleiben. Leider. Dass man sich nicht herzlich umarmen kann, dass man sich nicht herzlich begrüßen kann, wird noch für längere Zeit leider zu unserem Alltagsleben dazugehören. Die Angst vor Corona ist ja jetzt nicht über Nacht verschwunden, dadurch, dass die Begrenzungen oder Beschränkungen, Versammlungsbeschränkungen aufgehoben sind. Und bei manchen ist diese Angst ja auch durchaus berechtigt. Wenn man zu einer Risikogruppe gehört, dann tut man gut daran, eben auch ein Stück weit auf seine Gesundheit zu achten. Auch wenn ich ganz persönlich, ja, ich kann es nur wiederholen, ganz persönlich, das ist meine persönliche Überzeugung. Keiner von uns stirbt an Corona. Jeder von uns stirbt, wenn seine Zeit vorbei ist. Und Jesus ist derjenige, der unsere Lebenszeit bemessen hat. So steht es in seinem Wort. Alle unsere Tage sind in seinem Wort eingeschrieben, in seinem Buch eingeschrieben. Keiner unserer Tage ist überzählig, keiner kommt zu kurz. Wir werden exakt so lange leben, wie Jesus das vorgesehen hat für uns. Deshalb, was mich angeht, lebe ich entspannt. Aber ich versuche natürlich auf jeden und seine Befürchtungen oder Ängste einzugehen und Rücksicht zu nehmen. Das gehört zu unserem Christsein dazu. Aber wenn, und manche sind eben aus diesem Grund nicht da, wenn die Angst, sich anzustecken oder eben je nachdem auch andere anzustecken, ja, das kann ja auch durchaus sein, dass man diese Gewissensbürde nicht auf sich laden möchte, ja, wenn diese Angst uns dann eben zu Hause weiterhin festhält, dann führt das natürlich zu einer verstärkten Einsamkeit, denn ihr, die ihr zu Hause bleiben musstet oder entschieden habt, ihr bleibt zu Hause, ihr fühlt dieses Nicht-Dabei-Sein-Können, wo die anderen sich jetzt treffen können. Und das ist ein Verstärker. Das muss man uns ganz klar sein. Schaut man in die Bibel, findet sich immer wieder ein Beispiel oder mehrere Beispiele zum Thema Einsamkeit. Also eine Person, die mir da ins Auge sticht, ist Josef in Ägypten. Was muss der junge Kerl nicht einsam gewesen sein? Verraten und verkauft von seinen Brüdern. Für tot erklärt und vergessen lebt er dort in dieser elenden Einsamkeit als Fremder unter für ihn Fremden. Die Sprache konnte er wahrscheinlich am Anfang nicht. Er war Sklave, wurde nur rumgeschubst. Fußabtreter für alle. Mose in Midian. Mose war es gewohnt, im großen Palast zu leben. Dann begeht er diesen Mord an dem Ägypter. Und dann muss er stiften gehen, ist 40 Jahre in Midian. Er hat dort Familie, aber diese Familie sieht er wahrscheinlich sehr selten, weil er die Schafe seines Schwiegervaters durch die ganze arabische Halbinsel führt, um denen Nahrung zu verschaffen. Die Folge ist, dass er sein ursprünglich großes Sprachvermögen fast verliert. Und am Strauch sagen muss, ich kann nicht reden. Einsamkeit lässt die Leute fast verstummen, wenn sie nicht mehr reden können. Oder da ist Paulus, der 14 Jahre in Tarsus ist und scheinbar von Gott und der Welt vergessen, einfach versucht, sein Christsein, sein Neugewonnenes zu leben. Bis ihn dann Barnabas von dort wiederholt aus der Versenkung und er Teil der Gemeinde in Antiochien wird. Und am Ende ist es wiederum Paulus, der in Rom ein Stück Einsamkeit erlebt. Und dieses Stück Einsamkeit, das schauen wir uns heute etwas besonders an, weil es sind da einige Dinge drin, die wir da lernen können. Wir lesen davon in seinem letzten Brief, dem 2. Timotheusbrief, den er wahrscheinlich so circa 63 nach Christus, möglicherweise nicht allzu lange vor seinem Tod, geschrieben hat an seinen Freund und Mitarbeiter, seinen geistlichen Sohn Timotheus. Und das Kapitel 4 ist das Schlusskapitel. Es sind also letztendlich Paulus letzte Worte, die wir haben von ihm. Und diese letzten Worte, sie sind überlagert von einer gewissen Traurigkeit, die durch seine Einsamkeit, die er erlebt, geprägt ist. Diese Traurigkeit spricht aus fast jedem Wort, das man da liest. Da lesen wir in Vers 1 in Kapitel 4: Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Paulus weiß, wie kaum ein anderer, wie einsam das Predigen des Wortes Gottes machen kann. Das Wort Gottes zu predigen kann einsam machen. Man fühlt ein Stück weit einerseits das Gewicht, das Wort Gottes treu weiterzugeben, und man spürt teilweise die Reaktion der Leute, und das macht einsam. Unlängst wurde ich gefragt, ob ich eine Beerdigung halten würde bei jemandem in der Familie, die eigentlich mit uns nicht so viel Verbindung hat, sagen wir es mal so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mach's. Ich habe es zuerst überlegt, dann habe ich gesagt, ja, ich mach's. Aber habe ich gesagt, ich mach's nicht allein. Ich gehe da nicht allein hin. Warum? Weil ich nicht allein sein wollte. Die Einsamkeit beim Predigen, insbesondere bei so einem schwierigen Anlass wie der Beerdigung, diese Einsamkeit wollte ich einfach nicht alleine tragen. Ich brauchte jemanden, der mir den Rücken freigehalten hat. Es ist leider nicht dazu gekommen, aber das war die Situation. Aber das Evangelium zu predigen, das kann noch andere Formen von Einsamkeiten herbeirufen, selbst unter Christen. Wenn man eben ein anderes Evangelium oder wenn man nicht das Evangelium predigt, was man so von einem erwartet. Es wird heute vieles als Evangelium weitergegeben, was die Leute sehr nett finden, angenehm finden. Aber wenn man das Evangelium predigt, was in der Bibel steht, dann kann man einsam sein. Und Paulus weiß das und er sagt es Timotheus. Denn es wird eine Zeit sein, es wird eine Zeit kommen, du wirst eine Zeit erleben, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Oder man könnte auch sagen, weil die ihnen nach dem Mund reden. Weil die das sagen, was die hören wollen. Und sie in der Konsequenz werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Das ist dann die Konsequenz. Was Paulus dem Timotheus hier schreibt, ist die schmerzliche Wahrheit, genauso schmerzlich wie das, was du vielleicht in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld erlebst. Dass du das Evangelium von Jesus Christus, dass man nur gerettet werden kann durch Jesus Christus, allein durch die Gnade, als Geschenk, nicht als Werk. Wenn du dieses Evangelium deiner Umwelt erzählst, dann wirst du beide Reaktionen haben. Und die viel häufigere Reaktion wird sein, ich will das nicht. Bleib mir fern damit. Wenn wir den Leuten sagen würden, Jesus ist zwar für dich gestorben, aber weißt du was? Hey, du kannst so viel für deine Erlösung machen. Du kannst so viel dafür tun. Mach das, verzicht auf das, leb das. Hey, die Leute würden das Evangelium lieben. Oder? Es würde unser Stolz, unser Ego massiv aufpolstern, wenn wir etwas zu unserer Erlösung beitragen könnten. Dann wäre das Evangelium für viele Leute attraktiv. Aber das erlebst du nicht, wenn du das Evangelium, so wie es im Wort Gottes drinsteht, weitergibst. Und es macht einsam. Es wäre schön, wenn du in deiner Familie Mitstreiter hättest, wenn du Leute mit dir hättest, die eben diesen Weg mit dir gehen. Es wäre schön. Und trotzdem kann es sein, dass du alleine bleibst. Aber mach die Ablehnung dieser Wahrheiten, macht diese Ablehnung die Wahrheiten ungültig? Nein. Die Frage der Wahrheit war nie eine Frage der Mehrheit. Wahrheit wird nicht durch demokratischen Entscheid festgelegt. Wenn etwas wahr ist, ist es wahr, ob die ganze Welt dafür ist oder dagegen. Spielt keine Rolle. Die Wahrheit ist nie eine Frage unserer Beliebigkeit. Wenn wir Jesus als wahren Gott, als wahren Erlöser, als unseren persönlichen Heiland, als der, der uns unsere Sünden abgenommen hat, wenn wir diese Wahrheit erlebt haben, und die kann man erleben, wenn wir diese Wahrheit erlebt haben, dann können wir nicht mehr von dieser Wahrheit abrücken. Wir können Jesus dann nicht mehr vergessen, das, was er für uns getan hat, und wir können ihn nicht mehr verleugnen. Wie einsam muss Noah gewesen sein, der 100 Jahre lang an seiner Arche gebaut hat, 100 Jahre lang seiner Generation gepredigt hat, es kommt das Gericht, es kommt das Gericht, es kommt das Gericht. Jeden Tag, wenn er auf die Baustelle ging, war das eine Proklamation, es kommt das Gericht. Und nur seine Familie hat mit ihm mitgearbeitet und wollte mit ihm gerettet werden. Von der ganzen Menschheit. Da ist einer für die Wahrheit, es kommt das Gericht, hingestanden 100 Jahre lang und hat sich nicht davon abbringen lassen. Wenn du meinst, du wärst einsam, denk mal über Noah nach. Und denk mal über die Gruppendynamik einer Familie nach, wenn die Jungs wieder auf den Bau mussten und die Freunde beim Spielen waren oder beim Zechen, beim Feiern waren und sie sollten da mitarbeiten. Denk mal drüber nach und er sie wieder motivieren musste. Leute, kommt, ihr wisst, das Gericht kommt. Wenn wir es nicht machen, wir werden nicht überleben, keiner von uns. Hey, da musste... Das musste ein Kerl sein, der musste ein Rückgrat haben oder er musste jemanden bei seiner Seite haben. Er musste letztendlich Gott in seinem Leben haben, um das überhaupt irgendwie bewältigen zu können. Paulus schreibt dann weiter an Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Dieses sei nüchtern, das könnte man auch übersetzen, wird an manchen Stellen so übersetzt, aber nicht an allen, enthalte dich vom Wein. Nun wissen wir, Paulus hat dem Timotheus gesagt, er soll ein bisschen Wein für seinen Magen trinken, also konnte er sich nicht dem Wein enthalten. Es bedeutet hier mehr als nur dieses strikte Weinverbot oder Alkoholverbot. Es bedeutet mehr dieses, um zu zeigen, dass man seine Sinne beisammen halten soll, dass man fokussiert sein soll, dass man sich nicht ablenken lassen soll, auch nicht von Trübsal, von Einsamkeit, von allem Ungemach. Lass dich von deinem Kurs, lass dich von deinem Dienst, lass dich von deiner Berufung nicht abbringen. Behalt deine Sinne beisammen. Er sagt ihm, dass er sich in allen Schwierigkeiten nicht davon abhalten lassen soll, das zu tun, wozu er berufen war. Und es war der Dienst eines Evangelisten. Da hat er über ihn prophezeit, dass er diese Gabe hat und hat ihm diese Gabe auch ein Stück weit verliehen. Die Einsamkeit als Mensch kann uns schon Kraft kosten. Aber ich würde sagen, die Einsamkeit als Christ, an dem Ort zu leben, wo wir sind, die kann uns viel mehr noch Kraft kosten, wenn wir nicht mit der Kraftquelle Gottes verbunden sind, uns immer wieder neu füllen lassen mit seiner Kraft. Ich kann jeden, zum Beispiel jeden jungen Menschen, wir hatten die Situation auch schon, dass junge Menschen das Gefühl hatten, ach, ich bin der Einzige in meiner Altersgruppe, kein anderer ist da in dieser Gemeinde, ich bin ganz allein. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich war der Einzige in meinem Dorf, der einzige Junge in meinem Alter, der Christ war, und ich war auf weiter Flur allein. Ich habe diese Einsamkeit gespürt. Und wie gerne wäre ich in eine andere Gemeinde gegangen, aber ich konnte nicht. Ich war viel zu jung, um mich da irgendwo anders hinbewegen zu können. Abgesehen davon war ich noch irgendwie halt in dieser Kirche drin. Ich habe ein Stück weit gedacht, ich habe da eine Berufung, einen Platz. Und Gott hat mich da durchgetragen, erstaunlicherweise. Und er wird auch dich durchtragen. Er wird dich durchtragen. Und dich, und dich. Und dich, der du da bei YouTube guckst und denkst, ich bin Mutterseelen allein. Auch er wird dich durchtragen. So wie er Paulus in dessen Einsamkeit durchgetragen hat. Und von dieser berichtet Paulus dem Timotheus dann so langsam. Er sagt dann, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Also es sieht so aus, als ob ich nicht mehr allzu lange zu leben habe. Das sind ein bisschen die profaneren Worte, die man dafür gebrauchen kann. Er rechnet nicht damit, dass er letztendlich diesen Prozess gewinnen kann und dass er am Leben bleiben wird. Aber er ist trotzdem guter Dinge. Einerseits, er ist einsam, er ist ein bisschen traurig, aber trotzdem hat er noch irgendwie auf der anderen Seite einen guten Mut. Warum kann man das sagen? Er sagt Folgendes: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ja, ich bin mein Lebenslauf, das, was mir Gott verordnet hatte, dieses Leben habe ich gelebt. Ich habe es so gelebt, dass ich es ohne Reue, ohne Bedauern verlassen kann. Ich habe all das ausgerichtet, was ich tun sollte. Ich habe meine Berufung zur Gänze ausgelebt. In all dem, was ich erlitten habe, habe ich nicht aufgegeben. Ich bin an mein Ziel angelangt. Deshalb, fortan liegt mir bei der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Ja, ich weiß, wenn ich jetzt zu Jesus gehe, ich werde nicht beschämt werden. Jesus wird mich belohnen. Ich werde einen Siegeskranz haben, der mein Leben krönt. Gnade und Barmherzigkeit. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Auch für dich, wenn du Jesu Erscheinung, wenn du Jesus liebgewonnen hast, auch für dich ist dieser Siegeskranz vorhanden und wartet auf dich, dass Jesus ihn dir aufsetzen kann. wenn du deinen Lauf vollendet hast. Er weiß, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Er weiß, dass er von Gott nicht beschämt werden wird. Und das ist eine Seite. Er kann loslassen, er kann sterben, er kann dieses Leben verlassen. Und doch, auf der anderen Seite ist es so, dass er noch Pläne hat. Und wenn es nur für den nächsten Tag ist, nach Luther, und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Wenn morgen du an Corona stirbst, wie gesagt, ich habe da eine andere Meinung, aber oder mit Corona oder wie auch immer oder ohne Corona. Das gibt es ja auch noch, dass man auch ohne Corona sterben kann. Wenn du morgen stirbst, pflanze heute dein Apfelbäumchen. Tu heute das, was Gott dir aufgibt zu tun. Leb nicht im Wartesaal des Todes. Der Tod kommt von selber. Leb im Hier und Jetzt und lebe es bewusst. Auch wenn wir die Begrenzung existenziell erlebt haben, dieses Eingeschlossensein, Paulus hat es jahrelang, er war jahrelang in Caesarea im Gefängnis, und jetzt war er wahrscheinlich schon einige Zeit in Rom. Er hatte eine Wohnung, also er hatte Hausarrest, aber war letztendlich doch beschränkt auf sein Haus. Die Leute konnten ihn besuchen, wenn sie wollten, aber er konnte nicht raus. In diese Situation hinein, da schreibt er dem Timotheus: Timotheus, beeile dich bald zu mir zu kommen. Beeile dich. Warum soll sich Timotheus beeilen? Damit Paulus ihn nochmal sehen kann? Um ihm nochmal letzte Instruktion zu geben? Die Begründung kommt. Denn, und das ist das, was jetzt wirklich ein Stück weit dieses Herzzerreißende, in dem der Paulus sich befindet, deutlich macht. Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Demas war ein Mitarbeiter von Paulus. Der ist nicht einfach nur gegangen, um irgendwas zu erledigen. Nein, der hat letztendlich Paulus, der hat das Evangelium, der hat die ganze Sache, wofür die beiden jahrelang miteinander gearbeitet haben, diese Sache hat der Demas verraten. Hat ihr den Rücken gekehrt, hat dem Glauben den Rücken gekehrt. Er hat ihn im Stich gelassen. Aber das ist nicht der einzige Mitarbeiter, den Paulus verloren hat. Crescens ist nach Galatien gegangen, Titus nach Dalmatien. Beide sind wahrscheinlich aus eigenem Antrieb, das lässt die Wortwahl annehmen, beide sind aus eigenem Antrieb, wahrscheinlich aber trotz allem im geistlichen Dienst irgendwo hingegangen. In Galatien, im Gebiet vom heutigen Ankara, mittlere Türkei, da waren Gemeinden, da hatte Paulus einen Brief hingeschrieben. Und wahrscheinlich ist der Crescens dahin gegangen, um nach diesen Gemeinden zu gehen, zu gucken. Titus wollte schon immer nach Dalmatien, und Dalmatien ist das heutige Serbien und Kroatien, um dort Gemeinden zu gründen. Vielleicht war Titus ursprünglich mal aus dieser Ecke und wollte zu seinen Landsleuten und ihnen das Evangelium bringen. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt, sagt er. Ja, dem habe ich einen Auftrag gegeben, aber der ist jetzt auch nicht mehr da. Erastus blieb in Korinth und Trophimus habe ich in Milet krank zurückgelassen. All diese waren nicht mehr bei Paulus, alle diese Mitarbeiter. Und er war jetzt allein. Lukas ist allein bei mir. Wie allein Paulus sich gefühlt hat, das zeigt sich im nächsten Vers. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und dieses Verlassen, das ist dasselbe Wort, was er bei Demas gebraucht. Wo er sich verraten, im Stich gelassen, zurückgelassen gefühlt hat. Das geht tief, oder? Du bist Mutterseelen allein in einer Umwelt, wo du nicht darauf hoffen kannst, irgendeinen Freund zu finden. Irgendeinen Befürworter. Ja, du hast dein ganzes Leben in diese Leute investiert, hast dich in sie hineingegeben, hast alles mit ihnen geteilt. Ja, du hast sogar für ihren Lebensunterhalt gearbeitet. Und dann, wenn es drauf ankommt, wenn du sie mal selber brauchst, für dich brauchst, um dir den Rücken zu stärken, dann sind sie nicht da. Wäre es nicht verständlich, wenn Paulus an dieser Stelle sagen würde, wisst ihr was, ihr könnt mich mal alle kreuzweise. Wisst ihr was, ich habe die Faxen so dick, mit euch bin ich fertig. Wäre es nicht verständlich? Wäre es nicht verständlich, einfach irgendwo Rollladen runter, Tür zu, ich will von nichts und niemand mehr was wissen. Die haben mich so verletzt, so enttäuscht, so allein gelassen. Also ich würde es. Wahrscheinlich. Also zumindest würde ich mal drüber meditieren. Ob ich es dann machen würde, ist eine andere Sache, aber wahrscheinlich wären das Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Vielleicht seid ihr alle an der Stelle schon weiter wie ich. Aber ich muss sagen, wenn Leute, wenn Mitarbeiter, Mitstreiter, jahrelange Mitstreiter aus der Gemeinde gehen, dann ist das schon etwas, was sehr tief geht. Wenn sie die Gemeinde, uns und letztendlich auch mich Stich lassen, mir den Rücken kehren. Das ist etwas, was man insbesondere wahrscheinlich als Gemeindeleiter immer wieder neu verkraften muss. Und sich eine Haltung bewahren muss, die gut ist. Also ich glaube nicht, dass irgendein Gemeindeleiter in dieser Gegend, auf dieser Welt, davon verschont ist, weil das passiert, Leute gehen. Selbst wenn Leute im Guten gehen, und das gibt es ja auch, ja, man geht ja nicht nur aus der Gemeinde aus schlechten Gründen, es gibt ja Gründe, mein Sohn ist gegangen vor Jahren, in eine andere Gegend gezogen. Das hat mir, nicht nur als Vater, das hat mir auch als Gemeindeleiter, hat mir das wehgetan. Ich habe einen guten Mann verloren. Es ist schmerzlich, Leute gehen zu sehen. Was macht Paulus also in dieser Situation? Er sagt einfach, es werde ihnen nicht zugerechnet. Das ist schon fast lapidar, oder? Das ist schon fast irgendwie lächerlich normal. Ich habe mir überlegt, es ist doch eigentlich der Hammer, da erlebt er die ganze Tiefen der Einsamkeit und dann sagt er, es wird ihnen nicht zugerechnet. Warum kocht er nicht über? Ich meine, der war schon auch temperamentvoll. Also, ist er ein toller Vorzeigechrist, der es voll im Griff hat? Der den normalen menschlichen Gefühlen und Empfindungen schon völlig enthoben ist, der einfach auf geistlich Wolke 7 schwebt, ja, mit uns Normalsterblichen keinen Bezug mehr hat, weil er so vergeistigt und so toll ist. Sollen wir uns an ihm ein Vorbild nehmen? Ist das Ziel meiner Predigt heute Morgen? Hey, seid wie Paulus, guckt euch den Kerl an und wie hat es der geschafft? Oder am besten noch, seid viel geistlicher, seid wie Jesus, weil Jesus, guckt euch den an, der hat doch am Kreuz gehangen und was hat er gemacht, als alle ihn verlassen haben? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war doch Jesus. Sollen wir unsere geistlichen Muskeln anspannen? Uns zusammenreißen? Ethisch, moralisch entscheiden und großzügig vergeben, weil wir ja so gut sind? Und so edel sind? Paulus lässt uns wissen, warum er so gnädig sein kann. Und es ist aus keinem der genannten Gründe. So, seht ihr mich wieder? Hallo? Hoffentlich. Wir kommen dazu, sind schon ziemlich Richtung gerader. Warum konnte Paulus so sein? Es werde ihm nicht zugerechnet. Okay. Bei mir steht etwas, was ihr nicht lesen könnt, aber bei mir steht: Der Herr aber stand mir bei. Jesus war bei ihm. Jesus hat das wahrgemacht, was er seinen Jüngern vor circa 30 Jahren gesagt hatte. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieses Versprechen, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters, dieses Versprechen, das gilt dir und dir und dir und dir und dir und auch mir. Dieses Versprechen, das gibt Jesus jedem, der ihm nachfolgt. Und dieses Versprechen, dieses hat Jesus wahrgemacht bei Paulus. Paulus war nicht alleine. Jesus lässt dich nie, nie, niemals, never, ever im Stich. Egal in welchen Umständen du dich befindest, egal unter welchen Umständen du leidest, du bist nie allein. In der Predigt über die Emmaus-Jünger am Sonntag nach Ostern habe ich deutlich gemacht, dass es durchaus sein kann, dass man gelegentlich mal das Empfinden hat, dass Jesus uns allein gelassen hat, aber uns nicht wirklich allein gelassen hat. Er wird dich nie allein lassen. Du magst ihn vielleicht nicht spüren, du magst ihn vielleicht nicht sehen, aber er ist immer bei dir. Aber das war nicht alles. Paulus sagt dann, und stärkte mich. Jesus stärkte ihn in seiner Einsamkeit und half ihm, sich nicht in Selbstmitleid zu ersäufen. Ich bin ein Typ, der ein bisschen zu Selbstmitleid neigt. Und auch zur Selbstinfragestellung. Und der dann versucht, auch seinen emotionalen Untiefen wieder zu füllen. Sich selber Gutes zu tun. Vielleicht geht es dir auch so. Paulus, weil Jesus bei ihm war, weil Jesus ihn gestärkt hat, hat es nicht nötig. Er konnte diese Spannung, diese Anspannung, konnte er ertragen, weil Jesus ihn stark gemacht hat. Ja, Jesus gab ihm solche Stärke, auf dass durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen, hören möchten. Ja, die Predigt wurde vollbracht. Er hat sein Ziel erreicht. Er hat das zu Ende gebracht, wo Jesus ihm am Anfang gesagt hat, ich werde dich vor Königen und Kaiser, ich werde dich dahin bringen, dass du das Evangelium dort verkündigst. Und jetzt hat er es erreicht. Warum? Weil Jesus ihn stark gemacht hat. Jesus kann dich stark machen in deiner Situation. Das, wozu er dich gemacht hat, wozu er dich berufen hat, das auch zu erfüllen, selbst in schwierigsten Umständen. Und dann sagt er, oh, wir haben wieder. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Ja, er stand ja vor dem Kaiser. Vielleicht hat er bei diesem Wort an den Kaiser gedacht. Ich bin errettet worden aus dem Rachen des Löwen. Denn der Kaiser war der, der diesen oder diesen machen konnte. Daumen hoch oder Daumen runter. Und Daumen runter hieß, ab in die Arena zu den Löwen. Und noch war Paulus den Löwen entkommen, den tatsächlichen Löwen. Aber vielleicht war es ja mehr als nur diese Löwen. Im Wort Gottes heißt es, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er versucht, wen er verschlingen kann, auch in dieser Zeit. Auch heute schaut er, wer ein williges Opfer hergibt. Wer sich in Selbstmitleid, wer sich in dieser Einsamkeit selber hineinziehen lässt. Er spricht wahrscheinlich von dieser Bewahrung. Manchmal kann die Einsamkeit uns an den Rand bringen. So wie die Einsamkeit von Hiob. Hiob ist den meisten hier bekannt. Hiob, seine Kinder tot. Sein Reichtum geraubt. Sein Körper in ständigen Schmerzen durch die Geschwüre, die er am ganzen Leib hat und die er sich mit Tonscherben runterschabt, um sich irgendwie Linderung zu verschaffen. Und dann versucht mit Asche wieder irgendwie eine andere Linderung zu bringen. Seine Frau ohne jedes Mitleid und ohne jedes Mittragen. Seine Freunde, die ihm den ganzen Tag nur Vorhaltungen machen. Das ist eine Einsamkeit. Also da war ja Noah fast noch gut dran, oder? Und da kannst du schon mal versucht sein, auf die Stimme zu hören, die dir einflüstert. Sag Gott ab und stirb. Oder? Wenn du in so einer Situation bist, und diese Stimme war ja da, die war ja in seiner Frau drin, diese Stimme, und die hat er gehört. Paulus proklamiert in dieser Situation, wo er genau so hätte reagieren können, ach, vergiss es doch einfach, vielleicht hat Demas ja recht. Was bringt's schon? In dieser Situation sagt er, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk, von allem, was der Teufel auf mich hinschmeißt und was Gott vielleicht zulässt, dass der Teufel es auf mich hinschmeißt. In all dem wird Gott mich bewahren. In all dem wird der Herr mich retten. für sein himmlisches Reich. Und ich fand es toll, das Lied, was wir heute gesungen haben. Dieser Ausblick auf die Ewigkeit. Wenn wir den verlieren, dann sind wir hier verraten und verkauft. Dann sind wir wie die anderen, die im Hamsterrad von Angst durch die Gegend rennen. Aber wenn wir diesen Blick haben, der Herr wird mich von jedem bösen Werk bewahren für sein himmlisches Reich, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt kann man sich überlegen, wem ist die Herrlichkeit? Dem Herrn natürlich, ja, ihm ist die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber sein Reich ist auch ein herrliches Reich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir gehen auf eine herrliche Zukunft zu, wo wir nicht mehr allein sind, wo keiner mehr einsam sein muss, wo jeder eine Wohnung hat, aber die Wohnungen offen sind, wir uns besuchen können, wir Gemeinschaft haben können, miteinander feiern können. Und darauf möchte ich, auf diese Zukunft möchte ich mit euch hinfeiern, hingehen. Wenn du sagst, das möchte ich auch. Ich möchte diese Sicherheit auch haben, dass ich nicht allein bin. Ich möchte diese Sicherheit haben, dass ich nicht allein gelassen werde. Ich möchte sicher sein, diese Sicherheit haben, dass Jesus mein ganzes Leben und darüber hinaus bei mir ist. Wenn du das sagst, dann lade ich dich ein. Geh dem nach. Nimm Jesus als deinen Herrn und Erlöser an. Und er wird dich nicht verlassen, noch versäumen. Nimm in Anspruch, dass er für deine Sünden gestorben ist. Nimm seine Vergebung und seine Gnade an und lass dich mit einem neuen Leben beschenken. Und wenn du das tust, wenn du dich mit diesem neuen Leben beschenken lässt, dann wirst du Folgendes erleben, dass Jesus seinen Heiligen Geist, Gott den Heiligen Geist, in dein Leben hinein ausgießen wird. Du wirst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, Gott, wird dich mit Gott dem Vater und mit Gott dem Sohn verbinden. Und du wirst deshalb nie mehr alleine sein. Diese drei werden immer bei dir sein. Egal wo du bist und wenn du wirklich der einzige Mensch auf dieser Erde wärst, du wärst nie mehr allein. Willst du das? Ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen. Und ich lade euch einfach ein, aufzustehen, jetzt. Und ob ihr das Gebet mitbetet oder nicht, einfach euch zu solidarisieren mit demjenigen, der es möglicherweise mitbeten möchte. Weil ich dir die Chance geben möchte, auf das zu reagieren. Ich bin davon überzeugt, dass wenn du dieses Gebet mitsprichst, dass du letztendlich schon, dass Jesus, der Heilige Geist und der Vater an dir am Werk sind. Und dass er dich zu sich ziehen will. Und deshalb lade ich dich ein, auf sein Angebot, auf sein Wirken zu reagieren. Herr Jesus Christus, ich spüre, wie du mir nahe bist, wie du zu mir redest, aber ich kenne dich noch nicht. Es zieht mich zu dir hin, ich möchte dich kennenlernen, aber mir fehlt noch, dass du mir persönlich begegnest. Deshalb bitte ich dich, dass du mir meine inneren Augen öffnest, damit ich dich sehen kann, damit ich dich erkennen kann, damit ich dich in mein Leben einladen kann. Danke, dass du an meinem Herzen arbeitest. Dass du, Heiliger Geist, zu mir redest. Hilf mir zu verstehen, was du mir sagst. Und hilf mir, das zu tun, was du von mir getan haben möchtest. Hilf du mir, dich, Jesus, in mein Leben einzuladen als meinen Herrn und Erlöser. Leite du mich dahin. Amen.